Guten Tag auch von mir. Gestern Abend haben Philipp und ich noch darüber geredet, wie man mich ansagen kann, sodass ich besonders wenig Druck habe. Hat er ja heute gemacht. Nee, ist okay. Ich hoffe nur, dass es nicht an mir hängt, ob ihr Leidenschaft für Gott entwickelt, sondern dass es an Gott hängt, weil ich glaube, dass ich da wenig zu beitragen kann. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass Jesus in euch was entfacht zu seiner Ehre. Vor 2 Jahren war ich auch einem Seminar während meiner FSJ-Zeit. Ich habe mein FSJ in einer christlichen Organisation gemacht. Und dann sind wir, weiß nicht, alle Vierteljahr zusammengekommen und hatten so ein Seminar ein paar Tage. Und ich war sicher, dass dieses Seminar mir keine großen Möglichkeiten bieten wird, missionarische Gespräche zu führen, weil ich ziemlich sicher sein konnte, dass alle, die da hinkommen, entweder christlich aufgewachsen sind und oder mit Jesus ihren Weg gehen. Also habe ich mich darauf gefasst gemacht, dass es so dieses Seminar die perfekte Definition eines heiligen Haufens sein wird. Ja? Viel Innenfixierung, wenig Außenwirkung. Und dann war der erste Abend, wir haben Abend gegessen und ich saß am Tisch mit einem jungen Mann und wir kamen auf einmal ins Gespräch über das Christentum und er stellte Fragen. Und er stellte Fragen zu den Themen, diesen Reizthemen des Christentums, die immer kommen, wenn man solche Gespräche führt. Und ich merkte schnell, dieser junge Mann ist kein Christ. Und er hat sich auch nicht als Christ verstanden. Also haben wir die Gespräche weitergeführt. Den ganzen Abend, die nächsten Tage, 10 Tage ging das Seminar bis zum letzten Tag. Und da haben wir den ganzen Nachmittag zusammengesessen, 4 Stunden, und über alle Themen geredet, über die man überhaupt reden kann wahrscheinlich. Und dann stellt er irgendwann diese Frage, die mich seitdem nicht losgelassen hat, an die ich oft denken muss, wenn ich Lieder singe oder wenn ich die Bibel lese oder wenn ich bete. Er hat mich gefragt, warum singt ihr Christen eigentlich immer von eurer Sünde? Warum macht ihr euch in euren Liedern so schlecht? Dann hat er gesagt, auf mich wirkt das irgendwie masochistisch. Warum singen wir Christen von unserer Sünde? Warum singen wir davon, dass wir schlecht sind, dass wir ohne Jesus nichts tun können? Liegt es daran, dass wir uns gerne schlecht machen und dass wir es lieben, im Dreck zu kriechen? Ich glaube, dass die Antwort auf die Frage woanders zu finden ist. Ich glaube, dass sie da zu finden ist, dass wir die Gnade Gottes in unserem Leben erlebt haben. Dass wir erkannt haben, wer wir sind vor Gott. Und dass wir erkannt haben, wie groß die Gnade Gottes ist. Und ich möchte das ein bisschen weiter entfalten heute an diesem Text aus Epheser 1, Verse 11 bis 14. Es ist in eurem Gottesdienstblatt auch drin. Ich lese erstmal den Text vor. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung dafür, eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. 3 Punkte, wie jeder FTHler, in die ich diesen Text gliedern will. Der erste Punkt ist leidenschaftliche Anbetung für unseren Gott. Zweite, leidenschaftliche Anbetung mit unserem Erbe. Und der dritte, leidenschaftliche Anbetung durch unsere Rettung. Erster Punkt, leidenschaftliche Anbetung für unseren Gott. Paulus schreibt, dass Gott uns durch Christus zu seinen Erben gemacht hat. Was dieses Erbe ist, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen näher im zweiten Punkt an. Aber dann schreibt Paulus diesen bemerkenswerten Satz. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Paulus schreibt in Vers 11b, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Gott kann alles machen. Das ist die Definition von Allmacht. Gott kann alles machen. Und Paulus sagt uns, dass Gott am Anfang, noch bevor alles erschaffen wurde, hat Gott einen Plan festgesetzt, wie er alles ausführen wird. Und alles, was passiert, ist in Übereinstimmung mit dem, was er geplant hat. Und nichts, was passiert, ist außerhalb dessen, was er geplant hat. Das an sich ist schon eine tolle Hoffnung. Und dann sagt Paulus noch was. Er sagt nämlich, dass wir eine Rolle in dem Plan spielen, den Gott macht. Und was ist diese Rolle? Paulus sagt, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit da sein sollen, beitragen sollen, übersetzt die NGÜ. Und dazu wird er uns bringen. Das ist das Ziel, das er uns gesetzt hat. Ich möchte einen kurzen Satz dazu sagen, was diese Phrase Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit bedeutet, weil ich glaube, das ist so ein Satz, den wir lesen und entweder lesen wir drüber, weil er so fromm klingt, oder wir stolpern darüber und fragen uns, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das Wort Herrlichkeit? Was bedeutet es, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen sollen? Ich glaube, dass Gottes Herrlichkeit nicht so sehr eine Charaktereigenschaft Gottes ist, sondern aus dem Charakter Gottes entspringt. Weil er ist, wie er ist, nämlich liebevoll, gut, wunderbar, schön, heilig, deswegen ist er herrlich. Das Wort, das hier benutzt wird im Griechischen, kann auch Ansehen einer Person, Ehre bedeuten. Das ist, was es bedeutet, wenn wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit da sein sollen. Es bedeutet, dass wir davon erzählen, wie er ist, davon Leuten davon erzählen, davon schwärmen, wie er ist und sagen, er ist gut, er ist mächtig, er ist wunderbar, gnädig, liebevoll und gut. Und dadurch wird seine Herrlichkeit groß gemacht. Aber wie kann dieser Gott jetzt von uns fordern, ja uns dazu bestimmen, noch bevor wir geboren wurden, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit da sein sollen? Das ist ein Problem. Das haben nicht nur Nicht-Christen, das haben auch Christen. Wie geht man damit um, dass Gott hier irgendwie egoistisch wirkt, oder? Er verlangt von uns, er schafft uns dazu, dass wir unser ganzes Denken auf ihn ausrichten und immer wieder von ihm erzählen, dass das das Ziel unserer Existenz ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann sind das nicht die Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben, die Leute, die immer von sich reden, die von ihren Leistungen reden, oder? Die Egoisten. Das sind nicht die Leute, mit denen wir uns gerne abgeben. Aber ich möchte diese ganze Sache mal auf eine weltliche Ebene ziehen, weg von diesen ganzen theologischen Gedanken. Ich möchte mal euch eine Frage stellen. Wenn ihr heute nach Hause kommt aus dem Gottesdienst und ihr bekommt einen Anruf oder einen Brief, der euch versichert, dass ihr euren größten Wunsch erfüllt bekommt. Ich habe eine ganze Zeit jetzt darüber nachgedacht, dass ich mir irgendein Beispiel einfalle, bei dem jeder von euch sagt, so, das ist mein größter Wunsch, aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich wüsste meinen, aber ich glaube nicht, dass jeder sich von euch über Philipps Bibliothek freuen würde. Aber stellt euch irgendwas vor, irgendwas, bei dem ihr sagt, das ist mein größter Wunsch. Und ihr bekommt heute die Bestätigung, dass ihr genau das bekommt. Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr in euer Arbeitszimmer gehen und den Brief in die Schublade tun oder das Handy ausstellen und weitermachen wie vorher, weil das ist Privatsache? Oder würdet ihr eure Freunde anrufen, eure Verwandten und die Unbekannten auf der Straße denen begegnen und ihnen sagen, wie wunderbar euer Leben ist und wie wunderbar das ist, was ihr bekommen habt. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, aber ich würde auf jeden Fall wie dieser Zweite reagieren. Ich glaube, die meisten von euch würden auch so reagieren. Und jemand, der sich da auch viele Gedanken darüber gemacht hat, dass Gott so ist, wie er ist, ist der US-amerikanische Schauspieler Brad Pitt. Die meisten von euch werden Brad Pitt kennen. Brad Pitt ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Dann irgendwann sein christliches Erbe hinter sich gelassen und will heute damit nichts mehr zu tun haben, nennt sich Agnostiker. Und er hat im Interview letztens einen interessanten Satz gesagt und ich habe mir das gleich aufgeschrieben, kann das gleich heute benutzen, das ist ganz gut. Er hat Folgendes gesagt: Ich habe diese ganze Idee von einem Gott nicht verstanden, der sagt, du musst mich wahrnehmen, du musst sagen, dass ich der Beste bin und dann gebe ich dir ewige Glückseligkeit. Und wenn du das nicht tust, dann bekommst du auch nichts. Es schien mir, als würde es sich dabei nur um sein Ego drehen. Ich kann mir keinen Gott vorstellen, der nur aufgrund seines Egos handelt und deswegen hat es für mich keinen Sinn mehr gemacht. es macht ein bisschen Sinn für uns, oder, diese Argumentation. Wie kann Gott so sein? Wie kann Gott von uns fordern, dass wir ihn anbeten, uns dazu schaffen, dass wir ihn anbeten? Und wie bringen wir diesen Gott in Übereinstimmung mit dem Gott, der uns in Bethlehem begegnet, dem dienenden Gott, von dem wir gerade gesungen haben? Großer Gott, du hast dich klein gemacht. Und auf der anderen Seite dieser Gott, den Paulus hier verkündigt. Der Gott, der der souveräne Weltenherrscher ist, der alles nach seinem Plan ausführt und uns dazu schafft, dass wir zu seiner Anbetung da sind. Jemand anderes, der ein großes Problem damit hatte, ist der Literaturwissenschaftler C.S. Lewis. Manche von euch vielleicht bekannt durch seine Narnia-Bücher oder seine christlichen Apologetik-Werke. Pardon, ich bin Christ oder so. Er hatte auch große Probleme damit. Irgendwie hat er es aber geschafft, über diese Probleme hinwegzukommen. Er hat sogar einmal gesagt, als er die Psalmen gelesen hat, da wirkte Gott auf ihn wie eine eitle Frau, die nach Komplimenten und Anerkennung heischt. Aber irgendwie hat er es geschafft, darüber hinwegzukommen und zu einem Anbeter zu werden und diesen Gott lieben zu lernen, der von uns fordert, dass wir ihn anbeten. Und er hat genau das, was ich gerade versucht habe, euch klarzumachen, hat genau das erkannt. Nämlich, dass wir jedem von dem erzählen wollen, was uns begeistert. Er hat folgenden Satz in einer ganz wunderbaren Predigt gehalten. Die Predigt heißt Das Gewicht der Herrlichkeit. Und da sagt er folgendes. Und dieser Satz steht auch in eurem Gottesdienstzettel drin. Ich denke, dass wir es genießen, von dem zu schwärmen, was wir genießen. Dieses Loben drückt nämlich nicht nur unsere Freude aus. Unsere Freude gelangt dadurch erst zur Perfektion. Darin liegt ihre sichere Vollendung oder ihre Zielsetzung. Ich möchte es nochmal lesen, damit es ein bisschen besser verständlich wird. Man merkt, dass C.S. Lewis ein größerer Denker war als wahrscheinlich wir alle zusammen. Ich denke, dass wir es genießen, von dem zu schwärmen, was wir genießen. Dieses Loben drückt nämlich nicht nur unsere Freude aus. Unsere Freude gelangt dadurch erst zur Perfektion. Darin, in dem Schwärmen, liegt ihre Vollendung. Was C.S. Lewis sagt, mit anderen Worten, ist, dass wir unsere Freude erst dann vollenden, vervollständigen können, wenn wir sie mit anderen teilen können, wenn wir davon erzählen können und davon schwärmen können. Denn wer von euch würde, wenn irgendwas Großartiges in eurem Leben passiert, wer würde niemandem davon erzählen? Niemand würde niemandem davon erzählen. Jeder hat mindestens eine Person, die er davon erzählen will und es teilen will. Und es liegt genau darin, dass wir unsere Freude mit Menschen teilen wollen, weil darin unsere Freude vervollständigt wird. Ich möchte euch das ein Beispiel dazu bringen. Das ist mir gestern Abend wieder passiert. Normalerweise passiert mir das ungefähr alle 2 Jahre. Und zwar immer dann, wenn Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist. Weil jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass mich nichts so wenig interessiert wie Fußball. Ich habe da keinen Bezug zu, okay? Und wenn meine Freunde dann beim Public Viewing sitzen, sitze ich zu Hause und lerne meine Griechisch-Vokabeln. Das ist okay, weil es interessiert mich einfach nicht. Und trotzdem, nach jedem Spiel, mindestens nach jedem Spiel von Deutschland, werde ich angerufen oder aus meinem Lernen rausgerissen, weil Leute mir Bescheid sagen wollen, wie toll das Spiel war und wer die Tore geschossen hat, wer der Spieler des Tages war, welches Team gewonnen hat und wie toll die Stimmung im Public Viewing war. Und es scheint, als ob jede ihrer Zellen mich anschreien würde, warum willst du nicht auch Teil davon sein? Und wie viel größer ist unser Gott als Fußball? Wie viel größer als alles, was ihr euch vorhin vorgestellt habt, ist unser Gott. Versteht ihr, was ich mit meinem ersten Punkt sagen will, ist, dass Gott, wenn er von uns verlangt, dass wir ihn anbeten, auch unsere Freude im Kopf hat. Denn er will, dass wir das Wunderbarste und Wunderschönste im Universum erkennen und davon schwärmen können und anderen davon erzählen können. Oder mit anderen Worten, Gott anbeten. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Leidenschaftliche Anbetung mit unserem Erbe. Denn ich glaube, dass Gott für uns noch ein bisschen mehr auf Lager hat als nur ein paar Lobpreislieder. Nur ein paar Lobpreisabende im Jahr. Paulus sagt, dass Gott selbst in den Christen Wohnung nimmt und dass das eine Anzahlung auf unser Erbe ist. Wörtlich sagt er in Vers 13b, Gott hat euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für unsere vollständige Erlösung, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Es gibt jetzt solche Christen, die reden viel vom Heiligen Geist. Es gibt solche Christen, die reden wenig vom Heiligen Geist. Für Paulus ist der Heilige Geist in erster Linie eine Realität, die in jedem Christen Wohnung nimmt. Und er sagt, der Heilige Geist ist nur eine Anzahlung auf das, was einmal kommen wird. Denn die Bibel verspricht uns als Christen, dass wir einmal in der ewigen Gegenwart Gottes leben werden. Und ich habe versucht, im ersten Punkt es deutlich zu machen, dass diese ewige Gegenwart Gottes die Erfüllung all unserer Freude sein wird. Weil wir nichts anderes mehr tun, als von dem, was wir lieben, zu schwärmen und davon zu erzählen. Und weil das ein bisschen Himmel und so, das ist immer ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, möchte ich euch ein Beispiel bringen. Und das ist aus meiner Praktikumszeit. Ich habe dringend nach einem Beispiel gesucht, das ich bringen kann aus meiner Praktikumszeit hier. Muss hier auch noch was irgendwas bringen. Und ich war eine Woche auch in Neustadt. Und am Sonntag haben wir dann eine Wanderung gemacht. Das war vielleicht meine erste Wanderung in meinem Leben. Ich kann mich an keine andere erinnern. Jedenfalls keine, die so lang gedauert hat. Okay? Wir sind durch die Natur gegangen und ich bin ein Stadtkind. Das war echt ein Erlebnis für mich, das alles zu sehen. Das war wirklich eine schöne Zeit. Aber ich hatte nichts zu trinken mit. Ich hatte es vergessen einfach. Und ich wollte es auch nicht meinen Begleitern da die ganze Zeit was wegtrinken. Manche waren gnädig und haben mir was gegeben. Es war wunderbar, aber trotzdem weiß ich, nach 2 Stunden, ich war so ausgedörrt, weil es war richtig warm. Ich war so ausgedörrt und dann sind wir irgendwann in dieses Gasthaus gekommen und es war Hammer, erstmal das Gasthaus überhaupt zu sehen. Und dann sind wir da reingekommen und in dem Gasthaus, weiß ich, das erste, was ich bestellt habe, war ein großes Glas kalte Cola. Und ich weiß noch, wie das Glas an den Tisch kam und ich es ansetzen konnte. Und wie ich den ersten Schluck nahm, war mein erster Gedanke, ich hoffe, dass dieser Moment niemals aufhört. Und das ist das Versprechen. Wir werden eine Ewigkeit in dem Moment bleiben, in dem wir uns wünschen, dass er niemals aufhört. Und das Wunderbare ist, dass er niemals aufhört. Es gibt dieses wunderbare Lied, es ist ein altes Lied schon auf Englisch, Amazing Grace. Und in Amazing Grace, das kennen vielleicht auch einige von euch, heißt es in der letzten Strophe, wenn wir dort 10.000 Jahre lang sind im Himmel, hell und scheinend wie die Sonne, haben wir doch keinen Tag weniger, um Gottes Lob zu singen, als wir zu Anfang hatten. Das Erbe, das Gott uns zusichert, ist, dass wir in seiner Gegenwart wohnen werden, für immer. Und die Anzahlung darauf ist der Heilige Geist in uns. Es ist ein kleiner Vorgeschmack. Es ist nur ein kleiner Moment, in dem wir in die Realität des Himmels sehen dürfen. Es ist wie, wenn ich eine Gabel von einem saftigen Steak bekomme, wenn ich weiß, das Ganze kommt gleich. Oder es ist wie, wenn ich eine Testfahrt in einem Ferrari machen darf, wenn ich weiß, ich werde bald eine ganze Flotte Sportwagen besitzen. Oder es ist wie das Paket, das ankommt, weil ich mir Kleidung bestellt habe, wenn ich weiß, dass ich irgendwann mal einen ganzen H&M-Laden besitzen werde. Es ist dieser kleine Vorgeschmack, an sich schon wunderschön und in sich schon erfüllend, der uns einen kleinen Einblick da rein gibt, wie es einmal werden wird. Es ist der kleine Finger, den Gott uns reicht, wenn wir wissen, dass wir einmal die ganze Hand haben können. Und als ich mich vorbereite auf die Predigt, habe ich einen Kommentar gelesen über die Stelle von einem Amerikaner in Epheserbrief. Und da war so ein Satz drin. Und danach musste ich kurz stoppen und einfach beten und Danke sagen für diesen Satz. Den will ich jetzt zitieren, weil ich ihn ganz grandios finde. Er sagt über diesen Vers, dieses Erbe befähigt die Gläubigen im Himmel für alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu leben. Und wir haben ein kleines bisschen Himmel in uns. Und zwar die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir haben die Garantie, dass wir einmal eine ganze Menge mehr besitzen werden. Ich will das nochmal lesen. Dieses Erbe befähigt die Gläubigen, im Himmel für alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu leben. Und wir haben ein kleines bisschen Himmel in uns. Und zwar die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir haben die Garantie, dass wir einmal eine ganze Menge mehr davon haben werden. Könnt ihr die Leidenschaft spüren? Ich erinnere mich daran, wie ich vor wenigen Wochen die Predigt gehört habe von Philipp über Römer 8, Leben in der Zwischenzeit. Und darin sagt er sowas wie, wir warten niemals so sehnsüchtig, dass wir die Geduld verlieren und niemals so geduldig, dass wir die Sehnsucht verlieren, sondern wir warten gleichzeitig sehnsüchtig und geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das ist es. Die Sehnsucht wird erst dadurch entfacht, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, weil wir dann wissen, weil wir dann einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen haben, wie es einmal ist. Und wir dann erst sagen können, ich will mehr davon, ich will die Fülle davon haben. Und dadurch wird die Sehnsucht entfacht. Und gleichzeitig gibt uns der Heilige Geist die Geduld auszuhalten, bis unser Herr wiederkommt und so lange seinem Auftrag nachzukommen. Dadurch wird die Leidenschaft in uns gespeist, dass wir die Sehnsucht haben, weil wir wissen, wie es einmal sein wird. Und gleichzeitig die Geduld, so lange noch leidenschaftlich hier anzubeten, damit die Leute es sehen. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Leidenschaftliche Anbetung durch unsere Rettung. Weil es bleibt eine Frage. Und als ich einem Kommiliton von mir die Predigt im Vorhinein gehalten habe und ein bisschen Feedback bekommen habe, hat er gesagt, das war das, was ihm am meisten aufgefallen ist, nämlich, dass meine Einleitung bis zu diesem Punkt nicht mehr aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, wem von euch das aufgefallen ist. Ich habe irgendwas von Sünde geredet am Anfang, dass mich das immer wieder irgendwie bewegt hat und bis jetzt habe ich wenig davon geredet, oder? Was hat es also jetzt damit auf sich, dass wir Christen von unserer Sünde singen, wenn wir doch eigentlich dazu da sind, dass wir Gott groß machen sollen? Wie hängt das zusammen? Unsere Sünde, dass wir uns klein machen und dann Gott groß machen. Und ich glaube, Paulus hat auch dazu was zu sagen, wie er wahrscheinlich zu allem was zu sagen hat. Und Paulus schreibt in Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Alles, was ich gerade gesagt habe in den ersten beiden Punkten, hängt ganz eng damit zusammen, ob wir zu Christus gehören, ob wir die Botschaft der Wahrheit gehört haben, die uns Rettung bringt, wie Paulus sagt. Und diese ganzen Begriffe, das sind ganze theologische Konzepte, die Paulus damit verbindet. Und die entfaltet er in seinen ganzen anderen Briefen. Und ihr habt davon eine Menge gehört in der Römerbriefreihe, das war super. Ich möchte ein bisschen was davon entfalten, damit ihr versteht, was es bedeutet, dass da im Evangelium der Anfang ist für unsere Anbetung. Denn Paulus war sich sehr, sehr bewusst darüber, dass wir nämlich genau das sind, was wir singen. Sünder. Rebellen. Wir leben in Rebellion mit Gott. Das habt ihr in den Predigten Römer 1 bis 3 sehr deutlich gehört. Wir leben so, wie wir eigentlich nicht leben sollten. Wir lügen und wir betrügen von Kindesbeinen an. Und niemand muss es uns beibringen. Wir wissen instinktiv, wie das geht. Das liegt daran, dass wir Rebellen sind, dass wir nicht mehr in Gottes Ordnung leben, sondern dass wir uns selbst zum Mittelpunkt unseres Denkens gemacht haben und nicht mehr Gott. Und deswegen leben wir jetzt in einer Welt, in der Leid und Krieg an der Tagesordnung sind. Aber dafür sind wir nicht geschaffen worden. Unsere Heimat liegt ganz woanders. Unsere Heimat, das, wozu wir geschaffen sind, liegt in der Gegenwart Gottes, in der seine gute Ordnung besteht. Wo alles gut ist, wo nichts schlecht ist, da gehören wir hin. Und wir haben uns selber daraus entfernt. Und die gute Nachricht ist, dass Gott uns wieder dahin zurückversetzen will. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns wieder in seine Gegenwart versetzen will. Aber dafür brauchen wir einen Stellvertreter. Denn jemand musste die Strafe tragen, die wir dafür verdienen, was wir tun. Und das war Jesus. Vor 2000 Jahren an diesem Kreuz vor den Toren Jerusalems, da hat er quasi unsere Rebellion getragen. Die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, dass an diesem Kreuz Jesus so angesehen wurde, als wäre er der selbstherrliche und selbstverliebte Sünder, der wir sind. Und dadurch, dass er das getragen hat, sieht Gott uns jetzt so an, wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, als wären wir der perfekte Sohn, der er ist. Luther nannte das, und ich liebe diesen Begriff, Luther nannte das den fröhlichen Wechsel. Unsere Ungerechtigkeit auf ihn und seine Gerechtigkeit auf uns. Es ist wie, als wenn wir unsere schmutzigen Kleider ablegen dürfen und neue, weiße Kleider bekommen. Die weißen Kleider Jesu. Und die Bibel sagt uns, dass in dem Moment, in dem wir diese weißen Kleider anziehen, weil wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wir zu einer neuen Schöpfung werden. Dass der Heilige Geist als Anzahlung auf unser Erbe in uns Wohnung nimmt und uns verändert. Er verändert uns immer mehr in das Bild seines Sohnes. Immer mehr dazu, dass wir werden wie Jesus. Das ist das Evangelium. Unsere Sünde, Gottes Liebe. Unsere Rebellion, Gottes Friede. Unser Leersein und Gottes Fülle. Ich glaube, dass Anbetung sehr, sehr eng damit verbunden ist. Denn das Kreuz befreit uns erst zu einem Leben, in der die Anbetung Gottes immer mehr Raum gewinnen kann. Und je mehr wir am Kreuz verstehen, wer wir wirklich sind, dass wir in uns selbst sündiger sind, als wir jemals gedacht hätten, desto größer wird die Gnade Gottes. Und dieser Charaktereigenschaft Gottes, dass er gnädig ist, schärft seine Herrlichkeit für uns. Deswegen, glaube ich, hängt unser Singen von unserer Sünde so eng damit zusammen, dass wir Gott anbeten. Weil wir immer mehr erkennen, wer wir sind und immer mehr erkennen, wer Gott ist. Leidenschaftliche Anbetung beginnt am Kreuz, wo wir erkennen, dass wir nichts mehr sind als das, was Jesus aus uns macht. Und leidenschaftliche Anbetung endet am Kreuz, wo wir erkennen, dass wir nicht mehr sein wollen als das, was Jesus aus uns macht. Amen.